Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Tja, zwischen bösen Chatnachrichten eines Medienmanagers und dem Tag der Arbeit fragen wir, warum die politische und gesellschaftliche Landschaft im Osten der Republik immer noch so anders ist, was das mit den Biografien zu tun hat und welche Rolle die Bundespolitik spielt. Es ist Donnerstagnachmittag, 27. April, kurz vor dem 1. Mai. Ich bin Wladimir Balzer. Geboren im Osten der Republik, muss man in dem Zusammenhang vielleicht auch sagen. Hier im Hauptstadtstudio zuständig für Kultur, Bildung und Forschung. Und bei mir sind Silke Hasselmann, unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Silke, schön, dass du dabei bist.
Hallo zurück.
Und Tom Funke sitzt hier im Studio. Korrespondent hier im Hauptstadtstudio, kümmert sich auch um sozialpolitische Fragen, stammt ebenso aus dem Osten. Wir müssen Osten vielleicht noch definieren im Laufe dieses Podcasts, aber in Dresden jedenfalls geboren im November 88. Schön, dass du dabei bist, Tom.
Hi.
Ja. Silke Hasselmann übrigens auch mit einer Ostbiografie. Über Ostidentitäten reden wir natürlich auch noch, wollen das nicht nur tun. Und Volker Findhammer ist hier mit dabei in diesem Politik-Podcast. Ausgabe 314, Korrespondent hier im Hauptstadtstudio, zuständig für Sozialpolitik und unter anderem auch für die AfD. Geboren im Westen der Republik in den frühen 60ern. Hallo Volker.
Hallo, ist ja auch mal spannend, der einzige Ossi, Wessi zu sein.
Ja.
Schon ein schöner Versprecher, oder?
Genau, geht schon gut los. Wer ist Wessi, wer ist Ossi, was ist eigentlich überhaupt Ostidentität? Das klären wir unbedingt noch. Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer gebeten, da einiges dazu zu sagen. Das hören wir alles noch. Aber vielleicht beginnen wir unser kleines Gespräch hier erst einmal mit dem, was wir in dieser Woche erlebt haben, was, sag ich mal, sozialpolitische Dinge angeht, nämlich die Renten. Die waren ja, wir wissen das, ganz, ganz lange immer unterschiedlich. Ist ja vielleicht auch eine Frage von Anerkennung von Arbeitsbiografien. Jetzt also endlich angeglichen. In diesem Jahr erstmals seit der deutschen Einheit der gleiche Rentenwert. Spät aber es kommt. Volker, weil du dich auch mit diesem Thema beschäftigt hast. Ist das ein Stück verspätete Einheit?
Man kann so sehen. Natürlich aus der Sicht der Betroffenen würde man sagen, wir hätten schon gerne frühere höheren Renten gehabt. Wenn ich mir aber das Umlagesystem anschaue, das ja allein davon lebt, was die Menschen auf der anderen Seite auch einzahlen, dann waren ja auch da die Proportionen so, dass die Menschen in Ostdeutschland lange Zeit, in 30 Jahren, auch im Verhältnis weniger eingezahlt haben als im Westen. Und insofern haben sich da die Proportionen langsam angeglichen. Also systematisch betrachtet ist der Prozess richtig gewesen. Individualbetrachtung würde ich natürlich sagen, auch ich als Betroffener im Osten hätte mir früher oder schneller eine höhere Rente gewünscht, aber systematisch spricht gegen den Angleichungsprozess nichts dagegen, dass der in Etappen stattgefunden hat, weil eben auch die wirtschaftlichen und die Einkommensverhältnisse lange Zeit so unterschiedlich waren.
Wie seht ihr es, Silke, zum Beispiel? Also Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein Land mit einem hohen Anteil an Menschen im Rentenalter. Welche Bedeutung hat das gehabt, diese Ungleichheit der Renten?
Ja, ich gebe da dem Volker unbedingt recht. Also ich erzähle mal von meinen Eltern und ich darf mal dazu sagen, mein Geburtsjahr muss nicht verschwiegen werden, da lege ich jetzt gar keinen Wert drauf. Ich bin Jahrgang 65. Ja, alles gut. Ich bin in der vorpommerschen Kleinstadt Pasewalk aufgewachsen und habe sozusagen noch auch einen Teil DDR-Biografie. So. Und meine Eltern auch 1940 geboren, dann DDR sozialisiert und haben noch zum größten Teil auch eine Rente bezogen. Mein Vater ist kürzlich verstorben, aber ich kann sagen, dass beide das Thema Rente und Rentenangleichung und so durchaus unterschiedlich betrachtet haben. Während meine Mutter doch eher sagte, das ist ungerecht, das hätte viel eher passieren müssen, war mein Vater da etwas differenzierter in der Betrachtung. Ich würde mal sagen, dass das Umlagesystem der Rente auch überhaupt, dass die aktuell arbeitende Generation die Renten der jetzigen Rentner ja im Grunde genommen bezahlt und erwirtschaftet, das holt gar nicht unbedingt immer so jeder durch. Die meisten sagen ja, aber ich habe doch auch mein Leben lang eingezahlt und jetzt kriege ich hier so wenig oder so viel raus. Aber im Großen und Ganzen hat mein Vater schon eher auch gesehen, dass zumindest die älteren Leute, die einen Großteil des Erwerbslebens in der DDR verbracht haben, natürlich erstmal überhaupt gar nicht ins westdeutsche Rentensystem eingezahlt haben und dass man zwar Rentenansprüche mit rübergenommen hat, aber dass das nicht von heute auf morgen passieren konnte, dass man sozusagen nominell die gleichen Renten bekommen konnte, das war ihm schon klar und das fand er jetzt auch nicht so problematisch. Noch dazu muss man natürlich sagen, beide hatten Gott sei Dank keine unterbrochene oder abgebrochene, wie man so schön sagt, Erwerbsbiografie. Die sind eben nicht nach der Wende arbeitslos geworden oder plötzlich irgendwie in Drückerkolonnen gegangen. Das ist natürlich wichtig. Aber es gibt unterschiedliche Betrachtungen, das ist wohl wahr.
Ich würde gern gleich mal eingehen, weil ich ja mit dem Jahrgang 88 schon noch so die junge Generation darstelle. Mich tangiert das so nicht mehr. Also die Rentenansprüche, die ich erwerbe, die werden jetzt halt gesamtdeutsch berechnet. Die Frage ist halt überhaupt eher, kriege ich überhaupt noch irgendwie eine gesetzliche Rente? Aber ich würde schon Silke recht geben, dass das ein großes Thema in den Familien ist. Also ich habe da auch mit meiner Mutter drüber geredet, die hat jahrelang oder arbeitet jetzt jahrelang für ein Unternehmen, das in Mannheim angesiedelt ist, also in Baden-Württemberg, und wohnt und lebt aber hier in Ostdeutschland, in Dresden. Und sie fand das auch wirklich, oder findet es immer noch sehr, sehr, sehr ungerecht, dass sie zwar für eine Westfirma arbeitet, wie sie es nennt, aber eben Ostpunkte ansammelt. Und als ich ihr das erzählt habe, dass es jetzt diese Rentenanpassung gibt, da war sie erstmal, ja, schon still. Also sie hatte da gesagt, ah, das wusste ich ja noch gar nicht. Findet es jetzt gut, aber natürlich lässt sich das oder die vergangenen Jahre jetzt auch nicht mehr so aufholen, die sie eben verringerte Rentenpunkte angespart hat. Oder Volker, ich schau dich mal an.
Ich halte da gleich mal entgegen. Dieser Unterschied, dass du natürlich, je nachdem, wo dein Arbeitsplatz ist, Ost- oder Restrentenpunkte erhalten hast, die gilt natürlich auch alle für alle Westdeutschen, die im Osten arbeiten und nicht entsandt wurden. Also jemand, der quasi in Dresden einen Job anfängt oder aber aus Duisburg kommt, aber in Dresden jetzt so einen Lebensmittelpunkt hat, der bekommt auch Punkte nach dem Ostrentensystem, weil es wurde ja dann getrennt, es zählt, entscheidend ist der Arbeitsplatz, wo man arbeitet. Und wenn deine Mutter, die ja bei einer Firma in Mannheim angestellt war, ich hoffe, der Ort war jetzt richtig, tatsächlich in Mannheim gearbeitet hätte, hätte sie auch Westrentenpunkte bekommen. Man hat da einfach natürlich diese logische Unterscheidung getroffen, wo ist der Arbeitsplatz angesiedelt. Das gilt beispielsweise auch für die Techniker bei uns im Hauptstadtstudio, die auch hier arbeiten. Die bekommen auch Ostrentenpunkte, während wir Korrespondenten, die wir entsandt sind, also nur für eine begrenzte Zeit hier im Hauptstadtstudio arbeiten, das ja unmittelbar hinter der Mauer in Ostberlin liegt, also auch hinter der ehemaligen Mauer, wir bekommen Westrentenpunkte. Also diese Feinunterscheidung wurde getroffen, je nach Arbeitsplatz, um da eben eine Gerechtigkeit zu erzeugen.
Und das lässt ja auch daran denken, wie viel Wanderung da eigentlich stattgefunden hat in all den Jahren. Also natürlich ganz viel von Ost nach West, aber eben auch von West nach Ost. Und wir haben ja Sie, euch Hörerinnen und Hörer, auch aufgerufen, sich zu melden zu diesem Thema und haben eine sehr interessante Frage bekommen, nämlich von Olaf aus Sachsen-Anhalt.
Das Problem, was ich immer höre, ist, dass die klugen Köpfe den Osten in Richtung Westen verlassen haben. Was mich interessiert, ist das wirklich so statistisch irgendwie bewiesen, dass alle, die was drauf haben, weggegangen sind und alle, die etwas, wie soll ich sagen, nicht so gut gebildet sind, da geblieben?
Kann man das beziffern, Tom?
Also ich habe da eine Studie gefunden von der Uni Leipzig aus dem vergangenen Juni. Die hatten da untersucht und haben herausgefunden, dass nach der Wiedervereinigung und um die Jahrtausendwende rund 3,5 Millionen Menschen aus dem Osten in den Westen gegangen sind. Also da eher so die 18- bis 30-Jährigen. Das waren auch wirklich, schreiben sie, sehr gut ausgebildete Menschen. Nachlesen kann man das in der Studie Der lange Weg nach oben von der Uni Leipzig. Genau, also das ist schon bezifferbar, was der...
Das gilt aber auch für alle Transformationsgesellschaften. Ja, da können wir hinschauen, wo wir wollen. Kommen wir nach Rumänien, nach Polen, in Tschechien. Ja. alle in der Nachwendezeit, die jungen Menschen gingen dahin oder die Qualifizierten, wo es die gut bezahlten Jobs gab, wo es überhaupt qualifizierte Jobs gab, auf die man sich bewerben konnte. Und alle anderen, die Menschen dann quasi beschäftigt haben, haben sich gefreut, dass da innerhalb kürzester Zeit viele gut qualifizierte Menschen gekommen sind, die man sofort in gute Arbeitsplätze vermitteln konnte. Und das ist natürlich das Problem von Transformationsgesellschaften, mit dem sie immer werden leben müssen.
Es gibt ja dann auch noch die These, die besagt, naja, warum im Osten, und mit Osten meine ich jetzt tatsächlich das Gebiet der früheren DDR, gibt es hier einen Männerüberschuss, und zwar von immer älter werdenden Männern, wenn man da nochmal genau drauf schaut, was die Alterskohorte angeht. Und sind das, ich sage es jetzt mal sehr zugespitzt, die damals zurückgelassenen, zurückgebliebenen, nicht so fitten, dann irgendwann auch nicht mehr wollenden im Kopf und überhaupt nicht ganz so fitten Leute, während vor allem die jungen Frauen in Größenordnung auch den Osten verlassen haben, ja, und sich als noch etwas mobiler und interessierter und mit Umbruch und Transformation irgendwie dann doch besser klarkommend dargestellt haben. Und haben wir deswegen auch so ein Problem, oder hatten es zumindest in den 90er Jahren auch ein Problem mit jedenfalls anteilig größeren Thema Rechtsradikalismus und so weiter. Ja, sind hier sozusagen die Dumpfbacken übrig geblieben, während die Mädels alle abgehauen sind.
Das prägt die politische
Landschaft.
Also das ist
ja auch so eine These gewesen. Das wollte ich eigentlich sagen, man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig betrachten muss. Da ist mit Sicherheit was dran, wenn ich durchs Land fahre und mit Leuten spreche. Ne, wir sind ja mittlerweile, ist ja schon wieder ein bis anderthalb Generationen sind wir ja schon weiter. Inzwischen kommen ja auch durchaus nennenswert in Anzahl Leute wieder zurück, die sind jetzt eben so um die 40, 45 und so weiter, sagen, wir haben die Welt gesehen, und sei es nur die alte Bundesrepublik, aber wir kommen jetzt zurück aus verschiedensten Gründen. Aber ja, da ist bestimmt etwas dran. Was ich bei dem Hörer so auch durchgehört habe, heißt das, diejenigen, die geblieben sind, sind im Grunde genommen alles die Doofen. Und das ist natürlich, das stimmt natürlich so auch nicht, weil viele von denen, die geblieben sind, konnten bleiben, weil sie hier dennoch weiter arbeiten konnten, auch Geld verdienen konnten, entweder in der Verwaltung oder später dann als Beamte von der Bundeswehr vielleicht übernommen worden sind. Das war das eine. Da rede ich über meinen Vater zum Beispiel, der dort als Bauingenieur zivilangestellt war. Oder haben sie sich selbstständig gemacht als Handwerker, konnten endlich loslegen, teilweise auch als Journalisten, da gucke ich mich an. Also natürlich sind dann nicht nur die Doofen und Nichtskönner hier geblieben. Das sollte sich auch von allein verstehen.
Aber wie hat denn, da habe ich mich gefragt, gerade bei Mecklenburg-Vorpommern, wie hat denn Mecklenburg-Vorpommern diese extrem ländliche Region, dünn besiedelte Region, es geschafft, Menschen zu halten oder versucht, sie zu halten? Also ich meine, mit einer Schwerindustrie geht es ja nun nicht, obwohl es ja diese Werften immer gab, die eine große Rolle auch zu DDR-Zeiten, glaube ich, gespielt haben. Was ist da passiert, Silke?
Ja, also Mecklenburg-Vorpommern, bestehend aus den ehemaligen DDR-Bezirken Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, hier gab es natürlich auch einen enormen Aderlass. Also das war schon immer ein recht dünn besiedeltes Gebiet, aber es gab hier durchaus, das war DDR-Wirtschafts- und Industriepolitik, hier gab es auch Industrieansiedlungen, davon ist der Schiffbau, sind die Werften, ist das bekannteste und auch wichtige
erlebt,
gewesen.
Ne?
Dann haben hier sehr viele Werftenkrisen erlebt. Die Landesregierungen, egal wie sie parteipolitisch zusammengesetzt waren, haben immer versucht, die Werften mit sehr viel Steuergeld zu halten. Von ehemals 55.000 dort Beschäftigten, noch sozusagen so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, sind es jetzt mittlerweile, vielleicht 3.000 alles in allem. Wir haben natürlich Zulieferbetriebe und so, und das ging immer wieder auch da, aus unterschiedlichen Gründen gab es dann Pleiten und Probleme. Aber ja, wie hat man versucht, die Leute zu halten? Das war sehr schwierig. Die meisten sind gegangen, haben erstmal an andernorts versucht, Fuß zu fassen. Und wie gesagt, im besten Fall kommen jetzt auch Leute wieder zurück mit all ihrer Expertise, auch mit ihren Familien, und versuchen sich anzusiedeln und finden jetzt mittlerweile, das ist jetzt natürlich auch nur eine Facette, aber finden jetzt in Mecklenburg-Vorpommern eben auch andere Dinge für ihren aktuellen Stand des Lebensentwurfs gut und richtig, sei es die Umwelt, sei es die Natur, sei es der Zugang zum Meer und solche Geschichten. Gerade auch der Umstand, dass das Land nicht so dicht besiedelt ist, auch nicht so dicht zersiedelt ist, das ist dann für viele auch schon wieder interessant und sagt, hier will ich dann meine Familie gründen.
Ich habe ja die ganze Nachwendezeit als Wessi im Osten erlebt und das ist natürlich klar, in diesen ganzen Regionen hat vieles, gerade in den strukturschwachen Regionen, hat vieles tatsächlich nur funktioniert, indem die öffentliche Hand viel Geld in die Hand genommen hat, um eben Unternehmen und überhaupt Strukturen, regionale Strukturen aufrechtzuerhalten oder wieder neu zu begründen, weil der Aderlass nach der Wende einfach groß war, weil der Markt gerade in den neuen Ländern radikal um sich gegriffen hat und ein Land vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Das gehört ja nun mal zur deutsch-deutschen Geschichte dazu, dass das ein gewaltiger Transformationsprozess war für alle Menschen in Ostdeutschland, den man so in Westdeutschland ja nie erlebt hat. Ja, ich komme aus Westdeutschland, ich habe irgendwie eine Kindheit und Jugend gehabt, die hatte mit Ostdeutschland nichts zu tun, wir hatten keine Verwandten, ich kannte niemand in der DDR, ich habe die DDR erst nach der Wende so richtig kennengelernt, aber dieses Phänomen der gebrochenen Biografien mit Arbeitslosigkeit und all dem, was dazu kam, das habe ich zumindest jetzt in meiner Familie und meinem Bekanntenkreis in Westdeutschland an keiner Stelle wirklich erleben müssen, was hier viele Menschen einfach mitmachen mussten.
Ich würde sogar behaupten, fast alle Menschen haben das hier in Ostdeutschland miterlebt. Also ich habe da lange mit meiner Mutter drüber geredet. Sie hat in der DDR Chemie studiert, ist Chemikerin gewesen und hat dann kurz eben 88, kurz vor der friedlichen Revolution, mich bekommen und ist dann 1991 wieder eingestiegen. Da gab es noch die Übergangsgesetze der DDR-arbeitsrechtlichen Elternzeit und ist dann wo ganz anders gelandet. Sie ist zwar bei ihrem Unternehmen geblieben, im Arzneimittelwerk Dresden, wenn ich das hier so sagen darf, und ist dann aber in den Innendienst gewechselt und dann hat sie dort auch neben dem kompletten ostdeutschen Gebiet auch noch Gebiete in Westdeutschland gehabt, Schleswig-Holstein. Da musste sie immer von Dresden aus dann nach Schleswig-Holstein fahren. Auch Mecklenburg-Vorpommern hatte sie zu betreuen. Also da lieferte sie dann Material hin. Und deswegen war das auf jeden Fall auch für sie eine ganz interessante Sache, dann auch aufgrund der Arbeit dann rauszukommen aus Ostdeutschland und auch eben Schleswig-Holstein mal kennenzulernen. Und das hat sie dann schon geprägt.
Ich habe mich auch gefragt, tatsächlich, wenn es um Arbeitsbiografien geht, wir sind ja hier im Umfeld des 1. Mai, welche Rolle eigentlich Arbeit gerade auch für die ältere Generation gespielt hat. Ich glaube, das war, Silke, vielleicht kannst du da auch nochmal mehr dazu sagen, tatsächlich auch etwas Konstitutives. Also auch natürlich unter den sehr schwierigen Umständen, unter denen man zu DDR-Zeiten gerade auch in der Großindustrie arbeiten musste. Aber das war irgendwie konstitutiv, das muss irgendwie so eine Art Zusammenhalt bewirkt haben, unabhängig davon, wie effektiv das war und die ganzen Umstände. Aber es war wichtig für die Leute, ja. Und dieser Bruch ist offenbar auch so ein biografisch emotionaler Bruch, oder? Gewesen.
Ja. Also ich glaube, da kann man nächtelang drüber reden und da gibt es bestimmt auch schon ganz viele soziologische und wie auch immer Untersuchungen, die ich jetzt nicht zur Hand habe. Aber ich würde mal sagen, na klar, erstens in der DDR gab es ein Recht auf Arbeit, also in dem Fall auf eine bezahlte Arbeitsstelle und es gab auch die Arbeitspflicht. Und die Menschen sind nach Abschluss der Schule in einen Lehrberuf gegangen oder irgendwann weiter zu einer Hochschule oder Universität, sind nach in der Regel kurzer Zeit, also ewig lange Studienzeiten oder Ausbildungszeiten gab es nicht. Das haben die meisten Leute wirklich innerhalb der Regel Studienzeit, sagte man dann später. Aber das war selbstverständlich, dass man nach 4 oder 5 Jahren mit dem Studium fertig war, wie vorgesehen, und ging dann auch schon recht bald in die jeweiligen Berufe. Und zwar dahin, auch in aller Regel, wo der Staat meinte, dass jetzt Lehrer oder Ärzte oder auch Handwerker und so weiter gebraucht würden. Und also das war einerseits recht unfrei in der Berufswahl und auch in der Wahl des Lebens- und Arbeitsortes einerseits, aber auf der anderen Seite war immer klar, man würde Arbeit haben, man würde Geld verdienen, man würde seine Familie, wenn man sie gegründet hat, dann auch irgendwann durchbekommen. Und es gab in vielen Betrieben ja, du sagst jetzt mal Unabhängigkeit von Effektivität. Das war dann irgendwann für viele Leute auch, sagst du ja.
Es gab auch verdeckte Arbeitslosigkeit.
Arbeitslosigkeit. Ja. Ne? Irgendwie, man wurde bezahlt, hat aber eigentlich doch nichts getan. Und zwar nicht unbedingt, weil die Leute faul waren, sondern weil dann kein Material da war und dies und das nicht. Also viel unproduktives Dasein und viel Dreck auch in bestimmten, also wenn man sich noch so Filme anguckt, selbst aus der Zeit der Ende der 80er Jahre, man geht dann noch mal so in diese Filmaufnahmen rein, denkt, großer Gott, wie sahen die Produktionshallen da aus, jedenfalls wenn sie nicht gerade erst errichtet und modern waren. Aber als dann sozusagen der Umbruch kam und für viele dann wirklich Knall auf Fall, ich habe hier gerade mir noch ein Buch hingelegt, die Treuhand, wie eine Behörde ein ganzes Land abschaffte. Also
da haben wir das Stichwort Treuhand.
Die ging ja dann auch nochmal durch.
Falsches Bild.
Auch ein eigenes Kapitel, sehr differenziert zu betrachten. Ich finde auch nicht, dass die nun das ganze Land kaputt gemacht hat oder dafür zuständig war. Aber es kam, das will ich nur sagen, dann doch spätestens 91, 92 folgende und so weiter, gingen dann Betriebe in Größenordnung krachen. Leute wurden in Größenordnungen auf die Straße gesetzt, vielleicht noch hier und da ein bisschen abgefangen zunächst mal, aber dann arbeitslos. Und viele kamen eben auch nicht wieder auf die Füße. Auch das aus verschiedenen Gründen. Aber das ist jetzt erstmal ein Fakt. Und das hat viele geprägt. Und ich will nur noch einen Satz sagen. Man hat dann später, ich habe später häufig Menschen getroffen, die dann mit der Zeit wird es immer mehr, immer romantisierender Erwerbs- und Arbeitsleben zu DDR-Zeiten.
Tom nickt hier im Studio, wollte ich dir nur sagen.
Was du ansprichst, Silke, finde ich, ist ein zentraler Punkt, weil es nämlich in der DDR, und da sind wir tatsächlich auch bei dem Punkt Ostidentitäten, absolut keine Vorstellung davon gab, wie radikal der Markt solche Verhältnisse umwälzt. Wir haben jetzt zwar schon die Treuhand angesprochen, aber es war nicht die Treuhand, die die Verhältnisse umgewälzt hat, sondern es war das nüchterne Marktgeschehen, dass eben ein etablierter westdeutscher Markt mit vielen Unternehmen auf eine ostdeutsche Volkswirtschaft getroffen hat, die in vielen Bereichen aus heutiger Sicht oder aus marktwirtschaftlicher Sicht unproduktiv war. Und deswegen gab es zu diese radikalen Umwälzungsverhältnisse, blieb nur noch die oder der übrig, der wirklich in einem produktiven Verhältnis stand. Alle anderen wurden ja mehr oder weniger aussortiert. Und davon gab es in der DDR, obwohl der Marx überall an jedem zweiten Fenster hing, keine Vorstellung, wie radikal der Markt in solchen Situationen wirklich funktioniert. Und das gilt ja auch wiederum nicht nur für die DDR oder die Ex-DDR, das gilt ja für alle osteuropäischen Transformationsgesellschaften. Ja, da ist plötzlich eine Marktdynamik übers Land geschwappt, von der man vorher kein Bild hatte. Und deswegen haben wir dann auch ganz stark alle nach dem Staat gerufen und haben gesagt, tut was für uns, macht was für uns, aber lasst diesen Markt nicht so wirken, wie er jetzt nämlich wirkt, nämlich alles vom Kopf auf die Füße stellen. Das war ja in vielen Bereichen der Fall.
Das ist tatsächlich auch eine Frage an die Geschichte. Also ich meine, wir reden ja jetzt von den 90er Jahren. Die sind auch schon eine ganze Weile her, die aber offenbar auch die junge Generation immer noch prägt. Da werden ja Geschichten weitererzählt, von Brüchen erzählt. Tom, ich gucke gerade so ein bisschen zu dir, Jahrgang 88, und du hast über deine Mutter gesprochen. Also wenn jemand Jahrgang 88 ist, da sind wir nämlich schon beim Thema Ostidentität. Auch zu sagen, diese Treuhanderfahrung, da warst du natürlich Kind, ja, Kleinkind im Grunde genommen. Ja. Trotzdem, vielleicht ist sozusagen, manchmal denke ich, vielleicht hat die Ostidentität nach dem Ende der DDR sogar noch zugenommen, auf eine gewisse Art und Weise. Wie geht es da bei dir mit deiner Generation?
Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, also das wäre überheblich, aber ich sehe das schon, dass bei einigen natürlich dieser Transformationsprozess der Eltern, die arbeitslos geworden sind, es längere Zeit geblieben sind, dann natürlich zu einer Frustration bei der Elterngeneration geführt hat auf die dann gesamtdeutsche Bundesrepublik und das dann an die Kinder weitergegeben worden ist. Ich kann das jetzt so aus persönlicher Erfahrung nicht teilen. Also ich habe ja schon erzählt, meine Mutter hatte dann immer Arbeit und sie hat auch, das hat sie mir auch erzählt, sie hat sehr viel Wert gelegt, dass sie mich weltoffen erzieht, also dass wir viele Reisen unternehmen ins europäische Ausland, Irland, Frankreich. Also das war für sie wichtig. Sie hat auch immer Janosch und Astrid Lindgren mir vorgelesen statt Alfons Zitterbacke. Also solche kleinen Dinge sind da bei mir passiert, aber das sind ja Untersuchungen, die es da gibt, dass eben sagen, dass es eben diesen Prozess der Sozialisation eben auch durch die Eltern gibt und dass das dann eben dazu geführt hat, dass es durchaus wieder verstärkt dann zu einer ostdeutschen Identität kommt.
Ja, das ist ja natürlich,
dass es eine Ostidentität gibt. Ja, da würde ich überhaupt nicht widersprechen, weil das sind ganz unterschiedliche lebensweltliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, auch noch in den letzten 30 Jahren. Ja, das ist doch überhaupt nicht zu bestreiten. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, ob jemand in Thüringen oder in Sachsen oder an der Küste aufgewachsen ist. Das sind andere lebensweltliche Erfahrungen. Und zu denen muss man auch stehen. Die muss man auch einbringen und austragen. Ja, mit allen Problemen, die damit behaftet sind. Aber dass die Eltern arbeitslos gewesen sind, dass das ganze Land umgebrochen wurde von vorne bis hinten, das habe ich nicht erlebt. Ja, für mich war der Osten sogar ein Gewinn. Für mich hat sich eine neue Welt erschlossen in dieser Zeit. Ja, ich bin durch ein Land gekommen, das ich vorher nicht kannte und habe vieles Neues erlebt. Und insofern gibt es viele biografische Muster, die muss man sich gegenseitig erzählen. Aber ich bin echt ein klarer Verfechter dafür, dass es, na klar, es gibt eine Ostidentität und die muss ausgesprochen und behandelt werden.
Aber das ist ja auch durchaus eine politische Frage. Wer ist Ostler?
Wladimir, ich wollte dich, darf ich dich auch noch was fragen?
Natürlich.
Und zwar, mir fällt jetzt gerade ein, ich war vor kurzem hier in Schwerin in einer Theatervorstellung, da hat das Mecklenburgische Staatstheater das Buch Nullerjahre von Henrik Bolz auf die Bühne gebracht. Es war auch eine Uraufführung und ich hoffe mal, dass man dieses Stück oder in einer anderen Inszenierung dieses Buches, dass es demnächst auch irgendwo anders in der Republik zu sehen ist, also sehr zu empfehlen, sowohl Buch als auch Inszenierung. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wer sich dafür mal interessiert, Henrik Bolz kommt aus Stralsund und hat mit den Nullerjahren sozusagen sein Aufwachsen, Kindheit, Jugend in den 2000 bis 2010, also in dieser Dekade beschrieben. Und da spielt dann eben auch alles rein. Ne? Aufgewachsen in einem großen, 25.000 Einwohner umfassenden Neubaugebiet, das Stolz der Hansestadt Stralsund Ende der 80er Jahre erbaut, vor allem für junge Familien. Viele Leute haben dort in der dortigen Werft gearbeitet oder in dem Umfeld. Dann kommt die Wende, dann kommt die Wiedervereinigung. Die meisten sind sehr dafür. Und dann all das, was wir gerade besprochen haben, Massenarbeitslosigkeit. Die Eltern haben vor allem mit sich zu tun, haben alle möglichen Probleme. Das Rechtssystem ist komplett neu, alles ist neu. Und dann sind da noch irgendwie Kinder. Und die sind vielfach, nicht alle natürlich, aber vielfach sich selbst überlassen, müssen sich auch irgendwie durchfummeln, Drogenerfahrung, dies und jenes. Und das ist natürlich ein Sittengemälde, was da auch entsteht. Da kann man sehr gut mal reinlesen und gucken, wie das eben auch gelaufen ist. Henrik Bolz, ungefähr dein Jahrgang, Tom, oder auch der Jahrgang meines Sohnes. Und das ist natürlich auch eine Facette, die wirklich interessant ist. Und die ist nicht von ungefähr, und deswegen sage ich es, kommt jetzt auf die Bühne. Das Buch kommt jetzt raus, oder ist vor 2 Jahren erschienen, aber das Stück jetzt, das ist jetzt von Interesse. Die Leute sind hier ins Theater geströmt, haben sich diese Geschichte sehr gerne und mit großem Interesse angeschaut.
Verabschieden müssen wir uns nur inzwischen von dem Automatismus. Wir haben ja eigene Geschichte im Haus gehabt. Eine Volontärin bewirbt sich bei uns und die kommt aus Erfurt. Und dann höre ich einen Kollegen sagen, ja klasse, da haben wir auch mal eine Ostdeutsche. Es war aber keine Ostdeutsche. Oder eine Teil-Ostdeutsche, weil die Eltern sind dann nach der Wende nach Ostdeutschland gezogen, nach Erfurt, haben dort gearbeitet. Das Kind ist da geboren, ist da groß geworden, aber ist eigentlich ein westdeutscher Kontext. Also wir müssen von diesen Automatismen runter, also Erfurt, Ostdeutschland, das stimmt nicht mehr.
Aber es muss ja irgendwo mal definiert werden. Das ist
tatsächlich die Erfahrung dahinter.
Ne? Es muss ja irgendwie also auch bundespolitisch mal definiert werden. Also wir haben ja die Debatte jetzt durchaus gehabt, jetzt auch im Nachklang der Äußerungen von Matthias Döpfner über die politische Landschaft im Osten, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt alle nochmal wiederholen müssen. Die haben wir ja verfolgt. Die waren ja sehr polemisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da haben ja auch viele Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen im Osten darauf reagiert. Und in diesem Zusammenhang gab es ja auch eine Debatte um eine mögliche Ostquote. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, einfach mal ein spontaner Blick auf die Bundesregierung. Ich sehe da zwei Ministerinnen mit einer, sage ich mal, klaren Ostbiografie, nämlich Clara Geiwitz und Steffi Lemke. Aber ansonsten. Ja, aber
bemerkst du die?
Das ist die alte Frage, die an Angela Merkel auch gestellt worden ist. Ja. Wie wichtig ist das, dass man das bemerkt? Da sind wir bei der Frage nach den Osteliten. Wo finden die sich wieder? Also wenn man es jetzt rein zahlenmäßig anschaut, ist der Osten mit seiner Bevölkerung eben nicht genug vertreten in den wichtigen, wirklich ganz oben Posten. Ich sage jetzt mal Staatssekretäre, Ministerinnen und Ähnliches. Und da fragt man sich schon, 33 Jahre nach der Friedlichen Revolution, ob da nicht noch mehr kommen müsste. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Ich weiß es nicht. Also ich bin da auch ambivalent, muss ich ehrlich sagen.
Ich erkenne aber auch keinen Willen, weder in den Parteien noch in sonstigen gesellschaftlichen Gruppierungen, dass man irgendwo sagen würde, hier ist eine Stimme aus Ostdeutschland, die muss jetzt unbedingt nach vorne getragen werden. Also es hängt ja auch immer von den handelnden Personen ab. Wir hatten eine Kanzlerin, die kam 16 Jahre lang aus Ostdeutschland, die stand unwidersprochen und viel kritisiert, gerade aus Ostdeutschland, viel kritisiert, am Ende da. Also mit einer Quote würde ich mich in der Situation schwer tun. Warum eine Quote, würde ich jetzt mal fragen.
Tom, also? Naja, also eine Quote, das würde ich auch, es ist schwierig, also weil man muss ja erstmal definieren, wer ist überhaupt Ostdeutsch. Das hat mir ja gerade gesagt. Ne?
Da streiten sich die Soziologen letztlich.
Genau, ne? Also es gibt
wer
eben
ist Ostdeutsch?
Ja. Unterschiedliche Ansätze, also nach dem Wohnort, was ja eben offensichtlich jetzt nicht mehr funktioniert, nach dem Geburtsort, wie es jetzt der Ostbeauftragte der Bundesregierung möchte in seinem Konzept, eben er möchte ja auch mehr Ostdeutsche in Führungspositionen der Bundesbehörden bringen. Da hat er einen Mangel ausgemacht und er hat dann halt gesagt, ja gut, sein Konzept fußt eben darauf, dass er jetzt Ostdeutsche definiert als die, die in Ostdeutschland, also in den neuen, jetzt fange ich auch schon an, also in den Bundesländern.
So richtig neu sind die auch noch nicht mehr.
Richtig, genau, sind nicht mehr neu.
Ich habe das nie gemacht, diesen Ausdruck,
ich
oder?
Ich auch nicht. Also genau, das sind wir schon mal, also in den ostdeutschen Bundesländern geboren sind. Also das möchte er definieren und er möchte da eben so eine ganz, ja, eine Selbstverpflichtung hat er der Bundesregierung empfohlen und sie möchte jetzt eben verstärkt eben diese Ostdeutschen einstellen. Und aber darüber hinaus gibt es eben auch ganz andere Definitionen, also Elternteil als Ostdeutsch.
Vielleicht lässt sich das auch nicht wirklich verbindlich definieren.
Halt ich dagegen,
ne?
Weil ich bin so ein bisschen irritiert. Wir hatten eine ganze Zeit, eine ganze Menge Ostdeutsche, die kamen aus den ostdeutschen Bürgerbewegungen der Nachwendezeit. Ja, wir hatten einen Bundespräsidenten, Herrn Gauck. Ja, alle kamen sie aus der Bürgerbewegung, auch Angela Merkel kann man im weitesten Kreis ja auch noch dazu zählen, aber wir hatten viele engagierte Menschen, Wolfgang Thierse und viele andere mehr. Und diese Generation, die unmittelbare Nachwendegeneration, die verschwindet jetzt aus dem politischen Geschehen. Aber, und das ist vielleicht die Frage, die man stellen muss, da ist in meinen Augen keine nachgewachsen, die mit dem gleichen Engagement auftritt und sagen, hier geht es um Bürgerrechte, hier geht es um demokratische Strukturen, hier geht es um anderes, um ein besseres Land. Ich nehme da wenige Menschen wahr, und es hat ihnen keiner verboten, so aufzutreten. Also die Möglichkeiten sind gegeben, aber ich nehme wenig Menschen wahr. Vielleicht habe ich aber auch eine eingeschränkte Brille. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren.
Ja, das ist
also ich würde mal sagen,
ähnlich.
Wir quotieren uns zu Tode, oder? Ich meine, wir haben Quoten oder wollen oder sollen Quoten. Das ist ja irre. Ich bin überhaupt gar kein Freund von irgendwelchen Quoten, auch nicht von Frauenquoten, fand ich immer grauenvoll. Und ich finde nicht, dass das einen Ausweis von also automatisch ein Ausweis von Qualität, von Kompetenz ist.
Aber Ausgleich von Benachteiligung dort, von dort vielleicht, von Benachteiligung, von also Herstellung von Repräsentanz. Also manchmal muss man vielleicht die Dinge auch ein bisschen mit der Brechstange bewegen.
Was ja stimmt, ist, und das haben wir ja alle erlebt, ob das nun gerade auch in den Medienhäusern war das der Fall, in öffentlich-rechtlichen andernorts auch, aber auch in vielen anderen Bereichen. Natürlich sind zunächst mal, ich sage jetzt mal ganz grob, die Westdeutschen, dazu gehören natürlich auch die Süddeutschen, also jedenfalls die aus der Bundesrepublik, mit ihrem jeweiligen Fach- und Sachverstand, manchmal auch mit viel Glück und Vitamin B, aber jedenfalls hierher gekommen, auch dann schon in gut dotierte Posten. Man darf nicht vergessen, und ich habe das nie getan, und ich fand das immer schrecklich, wenn auch, ich sag mal, Ossis das aber so jammernd anders versucht haben darzustellen. Viele von denen waren und sind ausgesprochen fleißig, hatten lautere Beweggründe herzukommen und nicht nur die Buschzulage, wenn sie als Beamte kamen, abzugreifen oder weil sie im Westen nichts wehren konnten und dann hier gleich durchmarschiert sind und so. Also auch das natürlich ein vielschichtiges Bild, aber worauf ich hinaus will, ist, dass die allermeisten entscheidenden Stellen, Leiter, Halbleiter und so weiter, Institutsleiter, Direktoren, natürlich auch in den Behörden, die kamen aus der alten Bundesrepublik. Die hatten das Rechtssystem, Intus, die hatten, die wussten, wie es geht.
Aber genau, das war ein Problem für viele Ostdeutsche. Das haben viele Ostdeutsche
als Problem. Das war einerseits
Problem
ein Problem,
aber ganz politisch unbefangen auch und nicht dem Apparat verhaftet. Das war ja auch noch ein ganz starkes
Aber viele hatten
Argument.
Das Gefühl, dass ihnen plötzlich westdeutsche Eliten vorgesetzt worden sind.
Aber vor allem in dem Moment, Und das kann man auf der Leitungsposition natürlich mindestens genauso falsch machen, als wenn man, ich sage jetzt mal, ein ganz normaler Kollege ist oder so. In dem Moment, in dem man das Gefühl hat, hier kommt jemand von woanders und der will mir erzählen, wie die DDR gewesen ist. Oder der will mir, ne, der sagt mir jetzt, wie das nicht aktuell zu laufen hat, sondern wie etwas gewesen ist. Der schreibt quasi irgendwie meine Biografie um und meine Erfahrungen.
Denken wir mal an die Unis, entschuldige, Silke, wenn ich da einhake, die ganzen Evaluationsgremien, die es da gab. Ja. Also ich habe Mitte, Ende der 90er studiert und die gab es da zum Teil immer noch oder jedenfalls wurde noch viel darüber diskutiert. Und da wurden viele Akademikerinnen und Akademiker da vor diese Kommissionen gebeten, um dort sich zu rechtfertigen zum Teil. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viele verletzt, gerade auch in der akademischen Elite. Aber
das hatte jetzt mit SED und Stasi zu tun, ne? Oder hatte das auch mit anderen Sachen
zu tun? Das hatte auch damit zu tun. Es gab ja viele Studienrichtungen oder Forschungsbereiche, die so speziell DDR waren, die man dann sozusagen erstmal erklären musste. Aber das war ja so ein generelles Ding, dass dort sich viele Menschen, auch die sich politisch nichts haben, keine Dinge gemacht haben, die irgendwie fragwürdig gewesen sind im Nachhinein, trotzdem erklären mussten. Immer wieder dieses Erklären müssen, Rechtfertigen. Das war so ein Grundgefühl, gerade in den 90er Jahren. Ja. Ja,
würde ich auch sagen, dass die westdeutsche Überheblichkeit sicherlich da eine große Rolle gespielt hat. Ja, die es in vielen Bereichen ja auch gab. Ja. Immer eine Typfrage, ja, und vielen hat sicherlich auch die Sensibilität dafür gefühlt, weil sie gar keine Vorstellung dafür hatten, auch auf welche Identitäten sie da gestoßen sind. Ja, man hat es ja mit dem eigenen Maß gemessen, aber das eigene Maß, eben das Westdeutsche, war für viele Situationen in Ostdeutschland natürlich unangemessen, ja, weil man kein Bild davon hatte, wie die wirklichen Konstruktionen und Hintergründe waren. Also da ist vieles auch falsch verstanden worden, ohne Frage.
Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich, ich habe großes Verständnis dafür zu sagen, naja, dann müssen aber auch Leute, die diesen Hintergrund haben und die, das würde ich jetzt mittlerweile noch weit in den Vordergrund stellen, wir sind ja 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, die das Interesse, das genuine Interesse an den Menschen und Lebensverhältnissen und an der Lebenswirklichkeit haben, für die sie sich verantwortlich fühlen sollen oder wollen. Ja, ob als Politiker oder als Betriebsleiter oder was auch immer, die sollten sich wirklich ernsthaft, egal woher sie kommen, dafür interessieren, was dort stattfindet, wie die Menschen und die Menschen, ja, in all ihrer Vielschichtigkeit, was da abgeht und wie gelebt wird, was Leute wollen und so weiter und was sie nicht wollen. Und das aber aufzunehmen da und zu transportieren, ne, das, glaube ich, kann auch jemandem gelingen, der eigentlich, keine Ahnung, aus Bayern kommt, aber schon eine ganze Weile hier oben in Mecklenburg-Vorpommern lebt und möglicherweise das Land besser kennt als viele Leute, die hier schon ewig hier geboren sind.
War da von außen kommt und
aber war dann anderen Blick. Da sind wir auch schnell in der Wirklichkeit. Ja, es gab natürlich viele, die das genauso gemacht haben, die das wirklich ernsthaft betrieben haben. Aber es gab natürlich auch viele Gauner, ja, die auch, wir hatten vorhin die Treuhand schon mal angesprochen, die Interesse hatten, das schnelle Geld mitzunehmen und der Rest war ihnen eigentlich scheißegal. Es gab da alle Facetten tatsächlich und im Gesamtbild würde ich aber schon sagen, am Ende haben dann doch die überwogen, die es ernst gemeint haben. Oder zumindest die jetzt alle noch da sind und versuchen wirklich ja auch in den Regionen zwischen Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern da wirklich gute Betriebe aufzubauen, denen würde ich unterstellen, dass sie es tatsächlich ernst meinen.
Ja, aber Volker, also da gebe ich dir recht, aber diese, die du jetzt angesprochen hast, diese Gauner, ich glaube tatsächlich, dass die viel mehr Schaden angerichtet haben, als die vielen, 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 die es gut gemacht haben, weil es gibt einen Vertrauensverlust in die Bundesinstitutionen hier im Osten. Und ich glaube, das hängt auch wirklich sehr viel mit den, wie du sie nennst, eben jetzt nicht ganz akkurat arbeitenden Menschen, die in den Osten gekommen sind aus Westdeutschland. Und ich glaube, da hat Carsten Schneider schon einen Punkt, wenn er sagt,
der Ostbeauftragte,
der Ostbeauftragte der Bundesregierung.
SPD aus Erfurt.
Genau. Wenn er da sagt, wenn man da mehr Ostdeutsche in Führungs- und Spitzenpositionen bringt, dass man da schon versucht, wieder mehr Vertrauen aufzubauen. Du sagst gleich nein.
Weil sowas liegt an institutionalisierten Strukturen. Ja? Ich nehme mal als Kontrastbeispiel die Cum-Ex-Geschichte. Ja? Cum-Ex war eine rechtliche Möglichkeit, um Geld auf die Seite zu schaffen. Und was haben sie gemacht? Die Banken haben das Geld auf die Seite geschafft, in vielfältigen Bereichen. Überall da, wo über gesetzliche Strukturen Möglichkeiten geschaffen werden, für Mitnahmeeffekte zu sorgen, passiert das, weil es einfach nur ein ökonomischer Vorteil ist. Und genauso waren ja auch die Streuhandstrukturen. Da wurden Mittel verausgabt in der Annahme, die Menschen tun was Gutes damit und bauen vernünftige Strukturen auf. Aber es gab genügend, die genau diese Strukturen dann missbraucht haben, um eben mal schnell ein bisschen Geld auf die Seite zu ziehen. Und dafür haben wir viele Bereiche. Und das liegt halt immer in dem Grundproblem, dass sobald ich Subventionstatbestände schaffe, sobald ich ökonomische Strukturen schaffe, um Prozesse in Gang zu setzen, habe ich Mitnahmeeffekte, die teilweise eben nicht das erreichen, was ich eigentlich damit erreichen will. Und dieses Grundproblem bleibt auch heute noch bestehen. Und das hat nichts mit Ost-West zu tun, sondern das ist die nackte Gier auf dem Markt.
Aber liegen da auch, das frage ich mich manchmal, weil ich meine, wir haben ja diese Studien in den letzten Jahren immer wieder gehört, die verschiedenen Demokratiestudien, was auch das demokratische Grundverständnis in vielen Bereichen der ostdeutschen Gesellschaft angeht, die einen eher beunruhigen, wo die repräsentative, die parlamentarische Demokratie oft hinterfragt wird, wo es kein Vertrauen in Institutionen gibt, wo sich viele auch verabschieden letztlich aus dem politischen System, wo man sich fragt im Jahr 2023, all diese Brüche könnten doch mal verarbeitet sein, man versucht irgendwie was Neues mit aufzubauen, vielleicht auch die nächste Generation mitzunehmen, aber es scheint irgendwie von den Zahlen her immer schlechter zu werden, gerade in den ländlichen Regionen. Im Osten.
Welche Zahlen meinst du oder worauf beziehst du dich?
Was Zustimmung zur Demokratie angeht. Also da gibt es ja verschiedene Studien, auch von Leipziger Soziologen zum Beispiel. Da wird ja auch immer diese Studie zitiert, die jedes Jahr neu gemacht wird. Umfragen, die Wahlbeteiligung ist geringer, das wissen wir ja auch. Mhm. Da frage ich mich, wie ist da die Gemengelage? Sind das diese Brüche aus den 90ern? Sind das die Erfahrungen von strukturschwachen Regionen heute? Sind das kulturelle Fragen, sind das soziale Fragen, was, Silke, also vielleicht mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern, wo es ja sogar so weit geht, dass, ich weiß nicht, wie akut diese Gefahr ist, das ist natürlich eine ganz extreme Version davon, dass rechtsradikale Gruppierungen zum Teil Land aufkaufen, zum Teil ganze Dörfer für sich einvernehmen, um dort Strukturen aufzubauen, um sogenannte national befreite Zonen zu schaffen. Ist das etwas, was sich so reinfrisst ins Land?
Na, das ist jetzt auch wieder ganz viel auf einmal. Ich versuche mich mal so ein bisschen gedanklich zu sortieren. Wenn ich es nicht schaffe, geht ihr bitte wieder dazwischen.
Es tut mir leid.
Nein. Also das geht schon damit los, dass ich, wenn ich über so Studien höre und nach Demokratie wird gefragt, dann möchte ich immer ganz gern wissen, wie lautete exakt die Frage. Wenn mich jemand fragen würde bei so einer Umfrage, ich bin noch nie angesprochen worden oder so, aber was halten Sie noch etwas von der Demokratie oder so, dann würde ich sofort sagen, kann ich jetzt gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern die Frage ist ja, was verstehen wir darunter? Und ich habe den Eindruck, ich kann natürlich auch, und das tue ich nicht, für alle Menschen sprechen, die hier in Ostdeutschland leben oder auch nur in Mecklenburg-Vorpommern oder so, aber mit wem auch immer ich spreche, habe ich ja natürlich viel Gelegenheit zu allen möglichen Gelegenheiten, wenn ich meine Interviews mache oder durchs Land fahre. Und wenn wir mal auf sowas kommen, dann habe ich schon den Eindruck, dass doch recht viele sagen, Demokratie, natürlich finde ich Demokratie als solches gut. Das ist gut, dass wir in diesem Land uns demokratisch verfassen und so. Aber ist das, was wir hier vorfinden, auch im politischen System, in der realen Umsetzung, ist das jetzt noch so demokratisch? Also, alle Macht geht vom Volke aus und so. Ist das so oder ist das jetzt mittlerweile längst wirklich vor allem ein Parteienstaat geworden? Ne? Der Staat wird zur Beute der Parteien oder so. Und da wird es schon erstmal schwierig. Und da stellen auch durchaus viele Ostdeutsche, ich nehme an, noch viele originäre Westdeutsche setzen da schon verstärkt Fragezeichen dahinter. Wenn man zur Wahl geht, dann haben schon auch viele Leute, und ich habe den Eindruck, zunehmend Leute das Gefühl, nicht nur das Gefühl, das lohnt sich gar nicht hinzugehen, ich bleibe zu Hause, ich mache mein Kreuz nicht, bringt sowieso nichts, sondern es hat sich in den letzten Jahren, und ich würde mal denken, vor allem so seit 2014, 15, 16, Stichwort Flüchtlings, die erste große Flüchtlingswelle, Frau Merkel öffnet quasi die Grenzen und schließt sie nicht wieder, jetzt sehr zugespitzt. Und wie gehen die Bundesregierungen seitdem damit um, die Landesregierung, die Politik und so? Da haben dann schon auch zunehmend Leute das Gefühl, wenn jetzt wieder eine Wahl ansteht, und dazu kommt jetzt aktuell natürlich das ganze Thema Energiewende, Klimaschutz und so weiter, der Umgang damit, wen immer ich wähle, bringt gar nichts, die Grünen sind doch immer irgendwie dabei. Und wenn ich die Grünen zum Beispiel nicht in einer Regierungsverantwortung haben möchte, ich finde die als Korrektiv wichtig, aber ich möchte nicht, dass sie in diesem Land etwas zu sagen haben und derart durchgreifen, wie sie es eben im Moment tun, das höre ich häufig, dann ist es egal, wen ich wähle, die sind doch immer irgendwie dabei. Und gerade im Osten höre ich auch
Holzilke, ne?
Ja, du, pass auf, nee, ich gebe das ja nur wieder und da vielleicht noch ein Begriff, der auch häufiger mal fällt. Das daran erinnern sich natürlich nun wirklich nur Leute, die die DDR noch bewusst erlebt haben, dass sie sagen, natürlich ist es nicht dasselbe. Das weiß ich auch, das wissen wir auch. Ja. Und wir setzen es nicht gleich. Aber im Vergleich der Systeme zueinander würde ich schon sagen, dass man mittlerweile manchmal das Gefühl hat, man wählt im Grunde genommen sozusagen die Kandidaten der Nationalen Front, so hieß es zu DDR-Zeiten, da waren sie aus allen Parteien drauf, man wählte quasi en bloc und egal woher die kamen. Und dieses Gefühl frisst sich immer mehr durch. Das höre ich schon.
Aber das wäre doch eine ziemlich bescheidene Wahrnehmung, weil die Alternativen wären ja da. Ja? Wir haben die Linkspartei, die auch in Mecklenburg-Vorpommern häufiger an der Regierung beteiligt wäre. Die stirbt gerade mehr oder weniger ab. Die Menschen wandern gerade eher zur AfD. Ja, also zumindest die Alternativen wären ja da, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute lassen sich auch nicht mehr dafür mobilisieren, überhaupt an Alternativen zu denken oder die stark zu machen, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie die aussehen, sondern einfach nur diesen Prozess wahrzunehmen, da ist nichts verfestigt, da gäbe es mehrere Alternativen und überhaupt, es gäbe die Möglichkeit, sich zu engagieren und für Alternativen zu sorgen, aber hier in so eine Abwartehaltung reinzugehen nach dem Motto, die da oben, das sind wir. Ja, das sind Menschen, die sich engagieren. Ja, und darauf kommt es ja letztlich in der Demokratie an. Und das ist so ein Bild, wo ich denke, ja, Leute, da müsst ihr euren Arsch bewegen.
Auch so eine gewisse Staatsgläubigkeit. Das sage ich jetzt mal als jemand, der im Osten geboren ist. Ich glaube auch diese Erwartung, dass der Staat eben alles regelt und alles löst und alle Probleme löst von alleine und vielleicht auch manchmal, zumindest Teile der ostdeutschen Gesellschaft, vielleicht auch nicht daran glauben, dass man eben bürgerschaftlich von unten in Communities und vielem anderen etwas organisieren kann, woran ich persönlich sehr stark glaube. Aber ich glaube, das ist eine Prägung, die man vermutlich nicht so einfach rauskriegt, ne? Also auch wenn man etwas jünger ist.
Da bin ich auch vorsichtig sein. Es gibt mit Sicherheit diese Obrigkeitshörigkeit und auch dieses, von der Wiege bis zur Bahre, der Staat regelt schon alles. Das gab's in der DDR, das haben auch viele verinnerlicht und sind sich erst im Lauf der Zeit darüber so bewusst geworden. Allerdings sagen viele, da sind wir ja längst schon wieder. Wo der Staat, unser Staat, hängt sich fürsorglich, oft sicherlich in allerbester Absicht, aber für viele Leute irgendwann doch auch total übergriffig, mittlerweile in so gut wie alle Lebensbereiche rein und regelt dies und regelt das. Und wenn es irgendein Problem gibt, wird versucht, irgendwie mit Geld zuzuschütten, was ja nun aber auch noch von irgendwem erarbeitet werden muss. Und das ist so eine Geschichte, die... Da gibt's natürlich nicht nur eine Meinung, das will ich hier auch, da versteht mich hoffentlich auch keiner falsch. Es gibt ja sehr differenzierte Meinungen. Aber diejenigen, die sagen, das legt sich hier alles so ein bisschen wie Mehltau über unsere Gesellschaft, sowas in der Art hatten wir eigentlich schon mal.
Aber ich finde diese politischen Vergleiche
ganz wichtig.
Ich finde diese historischen Vergleiche wirklich schwierig, muss ich sagen. Also
ich fremdel
da sofort
damit. Weil auch die Rechtsentwicklung ja darauf hinausläuft, dass der Staat eigentlich eine stärkere Rolle haben soll. Und was die Rechtsentwicklung in vielen Teilen angeht, das müsste man, finde ich, durchaus noch mal ein bisschen weiterfassen. Das ist ja kein ostdeutsches Phänomen, sondern dass auch das haben wir ja wieder in allen osteuropäischen Transformationsgesellschaften, in Ungarn, in Polen und wo wir hinschauen, dass rechte Kräfte, die auf eine starke nationale Besinnung, wir sind wieder beim Thema Identität, die eine starke eigene Identität gegen das neue Marktgeschehen und alles, was da über sie gerollt ist, entwickeln wollen, in all diesen Ländern massiv an Zuwachs bekommen haben. Ich habe sogar bei Pegida schon von der APO von rechts gesprochen, weil links ist verbrannt aufgrund der Historie und dann bleibt eigentlich nur dieses rechte Moment als ein Stück Wiedergewinnung nationaler Identität für die osteuropäischen Gesellschaften. Und in der DDR oder in den neuen Ländern oder in Ostdeutschland spiegelt sich das natürlich auch ein Stück weit wieder mit Pegida, mit all diesen Gruppierungen, die es gab, wo es ganz stark um die eigene nationale, unabhängige Identität geht, auch im Kontrast beispielsweise zum Westen.
Zum Thema politisches Bewusstsein will ich gerne noch eine Hörerin zu Wort kommen lassen, 18 Jahre alt, aus Mecklenburg-Vorpommern, die über ihre Eltern spricht.
Ich interessiere mich doll für die Stasi und dieses ganze Zeug, weil ich es einfach mega spannend finde. Und da habe ich mit meinem Vater drüber geredet und mit meiner Mutter und habe die gefragt, ob die dann ihre Akten bestellt haben. Und mein Vater war so, nee, auf gar keinen Fall, das will ich nicht. Und meine Mutter war so, ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil interessiert mich eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite ist mein Vater so, dass er dann die ganze Zeit davon erzählt, wie schön es doch früher war und wie toll es war und blablub. Und also für mich ist es sehr unverständlich, wie man so unpolitisch darauf blicken kann.
Also,
das ist für mich die ganz spannende Frage.
Ja, als junger Mensch mit 18 ist man dann einfach da zum Teil bewusster als die Elterngeneration. Ja,
und da frage ich jetzt mal euch, weil ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Also Stasi ist für mich ein unbekanntes Phänomen. Ja? 90.000 haben effektiv bei der Stasi gearbeitet, informell sogar mit noch viel, viel mehr. Die sind ja alle noch da oder viele davon sind noch da und man muss mit ihnen leben. Und die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Wie geht man damit um? Und das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun. Schweigt man das tot oder geht man dem aus dem Weg oder weiß, ja, XY war, aber mit dem rede ich heute nicht mehr. Wie läuft das? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also ich habe meine Mutter auch mal gefragt, willst du nicht mal schauen, ob du eine Stasi-Akte hast? Und sie war da eher auch bei den Eltern unserer Hörerin und hat gesagt, nee, das will ich nicht. Also das ist, naja, nicht Vergangenheit, aber sie hatte da doch schon eine Abneigung dagegen. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man, weil man eben nicht ausschließen konnte, Volker, du hast das ja gesagt, ne? Es gab relativ viele Stasi-Mitarbeitende. Also ich glaube, man kann dann wirklich nicht ausschließen, dann geht ein das ganze Leben kaputt, wenn man erfährt vielleicht, dass der oder die Bekannte einen bespitzt hat. Das ist vielleicht, glaube ich, jetzt auch mit der Zeit wird es vielleicht noch schwieriger, da die Stasi-Akte einzusehen, weil man eben jetzt schon 33 Jahre in einem wiedervereinigten
Ich finde ja übrigens toll, nochmal dran zu erinnern, dass das ja eine der Errungenschaften der ostdeutschen Bürgerbewegung ist, dass man überhaupt in diese Stasi-Akten schauen kann. Also ich meine, wir müssen ja zurückdenken an die frühen 90er Jahre, wo im Grunde genommen ja zumindest aus westdeutscher Sicht es oft hieß, das war ja auch bei Helmut Kohl so, naja, schwamm drüber, gehen wir nicht weiter drauf ein und schauen nach vorne. Nein, das war eine der ganz großen Erfolge, auf die Ostdeutschen auch stolz sein können, dass diese Akten geöffnet wurden, dass es eine Institution gab, die extra dafür gegründet wurde, später Gaukbehörde genannt, um Zugang zu diesen Hunderttausenden von Akten zu bekommen und dieses Stück der DDR-Geschichte aufzuarbeiten. Es wurde dann ja novelliert, das Gesetz, und jetzt geht es in das Bundesarchiv, aber es bleibt weiter zugänglich. Ja? Und das ist etwas, wo ich mich immer frage, Leute, darauf können die Ostdeutschen wirklich stolz sein. Das ist auch welthistorisch wirklich. Also gar, weiß ich nicht, Südafrika hat sich das angeschaut. Viele, viele, viele andere Länder haben gesagt, das ist wirklich vorbildhaft, ja, was da passiert ist. Ja.
Aber nochmal eine Frage, wenn das jetzt wieder stärker beschwiegen wird, kommt dann nochmal was hoch?
Tja, nochmal was hoch, du meinst, dass nochmal Geschichten nochmal neu aufgedröselt werden aus der Zeit? Das ist jetzt wirklich lange her, also ich weiß nicht.
Aber die Menschen sind noch da. Ja, also der Punkt, den die Eltern hier angesprochen haben oder im Blick auf die Eltern angesprochen wurde, die Menschen sind ja noch da. Die sind ja noch nicht alle verstorben, sondern man begegnet ihnen noch im Alltag oder deren Kinder. Ja, auch die Kinder müssen sich damit auseinandersetzen, was die Eltern gemacht haben. Und das ist ja so ein bisschen wie die 68er-Geschichte in Westdeutschland nach dem Motto, da kamen irgendwann die Nazi-Geschichten der Eltern nochmal hoch. Und das ist schon eine Frage, die ich mir stelle. Kommt dann nochmal was hoch oder ist das ein abgeschlossenes Kapitel?
Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass vielleicht ähnlich wie beim Umgang mit der Nazi-Zeit und Verstrickung und so weiter, dass hier auch eher so die Enkelgeneration dann vielleicht irgendwann nochmal ganz besonders neugierig wird. Ja, also gar nicht mal so die unmittelbar Betroffene und vielleicht auch nicht die Kinder, sondern dann vielleicht mit Abstand nochmal die Enkel ganz besonders nachfragen. Ist jetzt nur so eine These. Ansonsten
so eine späte 68er.
Ist im Umgang,
Großvater, was
ist
hast du gemacht zu DDR-Zeiten, oder? Sowas vielleicht.
Ja, ist im Umgang mit der Stasi-Geschichte. Da gibt es natürlich alle möglichen Arten von Aufarbeitung oder Nicht-Aufarbeitung oder Konfrontation damit. Ich kenne wirklich viele, die gesagt haben, ich bin mir ganz sicher, dass die Stasi irgendwen auf mich angesetzt hat und mich beobachtet hat. Dafür gibt es jede Menge Hinweise. Ich will es nicht wissen. Und haben dann 20 Jahre später oder 25 Jahre später in dem Gefühl, mit den Informationen, die die Akte ihnen bieten würde, also Namen, Erkenntnisse und so weiter, umgehen zu können und entsprechend gewappnet zu sein, dann doch mal den Blick gewagt. Andere machen das bis heute nicht und wieder andere schreiben regelmäßig die Bundesbehörde an oder jetzt eben auch das Bundesarchiv, um zu gucken, ob sich vielleicht im Aktenbestand was das Bild komplettiert. Also es ist ein ganz unterschiedlicher Umgang. Ansonsten, ja, man muss sagen, es gab sogar auch einige Täter, die auf ihre Opfer zugegangen sind, aber das blieb und bleibt bis heute.
Ich würde gerne, bevor wir noch ein bisschen auch nach vorne schauen, was sozusagen das Spezielle der ostdeutschen politischen Landschaft angeht, vielleicht eine Sache unbedingt noch kurz anreißen, nämlich Volker, da sind wir nämlich auch beim Thema Medienhäuser und beim Thema Medienöffentlichkeit. Volker Fintermer, du hast ja damals in den 90er Jahren und darüber sollten wir unbedingt noch reden, weil es betrifft uns ja auch hier. Die Institution heißt Deutschlandradio. Die ist gegründet worden in den 90er Jahren aus einer Zusammenlegung des Deutschlandfunks in Köln, des RIAS in Berlin und dem Ostradio. Das ist ja wirklich im Grunde genommen ein Ost-West-Projekt, ein Einheitsprojekt. Wir säßen nicht hier, wenn es damals diese Fusion nicht gegeben hätte. Du hast die erlebt hautnah. Wir reden da von 1992, 93, 94, diese Zeit, wo wirklich die Umbrüche ganz heftig waren, Arbeitsbiografien, auch bei Unterjournalistinnen und Journalisten. Wie hast du das damals erlebt? War das ein Beispiel dafür, wie es gut gehen kann?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es war zumindest eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich bin 1991, ich muss echt weit zurückgehen, bin ich tatsächlich irgendwann nach Ost-Berlin gefahren, habe in der Leperstraße geklingelt und habe beim damaligen Deutschlandsender, dann später hieß er Deutschlandsender Kultur, gesagt,
ich Leperstraße Ost-Berlin, muss man dazu sagen.
Ja, Leperstraße Ost-Berlin. Mhm. Mein Internet war damals noch das Radio. Den Deutschlandfunk konnte man in Berlin nur über Mittelwelle, Sender Braunschweig, 756 Kilohertz erfüllen. Ich habe viel Radio gehört und habe gemerkt, dass da in Ost-Berlin so eine kleine Palastrevolution stattgefunden hat. Dass die Kolleginnen und Kollegen versucht haben, den alten Stimme der DDR-Sender auf neue Füße zu stellen. Und ich fand das damals so spannend, dass ich gesagt habe, da will ich jetzt hin, da will ich mitfahren. Dann habe ich mich echt in die Straßenbahn gesetzt, bin rübergefahren und habe geklingelt unten bei der Pforte. Die gibt's heute noch, die Pforte. Heute ist es ja so ein bisschen so ein Kultur- und Veranstaltungszentrum und habe gesagt, ich möchte hier mitmachen. Und 14 Tage später war ich da, habe mich bei der Chefredakteurin, damals Monika Künzel, die hat lange Zeit hier bei uns die lange Nacht betreut bis zuletzt, vorgestellt und habe kurze Zeit später anfangen können in einem System, was für mich eine neue Welt war. Ich kannte die DDR nicht. Und das lief bis zum Jahr 94 alles wunderbar. Und dann war klar, dass wir auch alle rüberziehen müssen ins RIAS Funkhaus, weil das Funkhaus im Ostteil der Stadt aufgegeben wurde, weil es nicht finanzierbar war. Und die 3 Jahre waren für mich eine wahnsinnige Abenteuerspielwiese, weil ich unheimlich viele Geschichten machen wollte. Ich war bei den hungerstreikenden Kali-Kumpel in Bischofferode, ich war im Eco-Stahlwerk, ich habe wirklich vieles mit meiner Westbrille neu erleben können. Als dann die Fusion stattfand und man rüberzog nach West-Berlin zum ehemaligen RIAS, am ersten Tag hingen da Transparente an der Hauswand, lass die Kommunisten da, wo sie hergekommen sind. Weil es natürlich auch da politische Kreise gab, die nicht wollten, dass man mit dem Ostrundfunk zusammenarbeitet, nach dem Motto, die sind alle von der Stasi infiltriert gewesen oder haben für die Stasi gearbeitet. Und das hat natürlich mit einigen Schwierigkeiten funktioniert. Auch da war klar, die Westmannschaft bestimmt, die Ostmannschaft wurde integriert. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Aber die Integration hat stattgefunden. Ja, in den ersten,
hat die funktioniert? In den ersten
Jahren, wir hatten.
Hat die funktioniert? Du hast gesagt, vorhin zu Beginn deiner Antwort hieß es ja und nein.
Ja, sagen wir mal, auch da gab es dann Situationen, als es darum ging, wer alles mit in den Westen gehen kann, um dort zu arbeiten, wurde eine Standleitung damals noch vom ZDF dann rübergestellt zu allen Beschäftigten und dann mussten alle nach der Reihe ans Telefon und sagen und ihm bekam dann gesagt, du darfst nicht, aus welchen Gründen auch immer. Manch einer blieb dann tatsächlich noch auf der Stasi-Strecke, hat sich schnell noch einen anderen Job gesucht, also auch das war so, der Rundfunk war hochpolitisch.
Und die wurden standardmäßig überprüft sicherlich, ne, die Kolleginnen und Kollegen.
Die wurden überprüft, ja, genau. Ja. Also Aber auch gegaugt, viele Kollegen sind
Gegaugt war damals genau. Der Ausdruck.
Ja. Viele Kollegen sind natürlich mitgegangen, sind auch heute noch da, sind tolle Kollegen, alles gar keine Frage. Aber es war natürlich für die Westkollegen alles viel leichter und entspannter. Und man konnte die Kollegen aus dem Osten ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Und alle anderen aus dem Osten mussten sich bewähren in der Hinsicht. Da die Situation gab es natürlich schon. Und
aber das war eben auch
so. Da werden jetzt die Ostkollegen viel bessere Geschichten, Silke gehört ja auch dazu, viel bessere Geschichten erzählen können. Weil,
man muss vielleicht dazu sagen, Silke,
hast du mal deine Geschichte mal erzählen.
Silke, du warst ja bei DT64, das war der Jugendsender zu DDR-Zeiten, hast dort sogar schon moderiert und hast dann eine kritische Äußerung gemacht und wurdest vom Sender genommen. Das war 88, glaube ich, sogar, ne?
Das war Ende 88.
Und dann, wie ging es denn weiter? Genau.
Naja, und dann durfte ich nicht mehr bei DT64 arbeiten und stand kurz vor dem Rauswurf, damals junge Mutti. Und wie ich dann später erfahren habe, das war ein Fall auch für das staatliche Komitee für Rundfunk, also ganz oben angesiedelt, ZK, der SED und so, weil da haben sich alle damit beschäftigt. Und eigentlich wurde da wohl mein Rauswurf gefordert, bis dann jemand auch noch auf die gar nicht so doofe Idee kam, zu sagen, naja, passt mal auf, Ende 88, sowieso schon ein bisschen Unruhe hier im Land. Also wenn wir die Kollegin feuern, die ansonsten jetzt nicht weiter erheblich ist, aber dieser Fall wird wahrscheinlich auch im Westen mal irgendwie Wellen schlagen, dann haben wir hier ein noch größeres Problem, das wollen wir eigentlich nicht. Kurz und gut, ich wurde dann strafversetzt und kam, Zustimme der DDR, aus dem dann später, also was der Deutschlandsender und so weiter kam und geworden ist. Und da habe ich dann ein Jahr zugebracht und das hieß dann ganz offiziell zur Rotlichtbestrahlung, wie so schön hieß, in die damalige Politikredaktion, weil man dachte, okay, also da geht es nochmal eine Runde härter zu und da wird die Kollegin dann ganz sicherlich auf Spur gebracht und steht unter Beobachtung. Naja, und dann kam die Wende und dann durfte ich auch Stantepede wieder zurück zu DT64.
Genau, als ich kam, warst du schon wieder bei DT64.
Genau.
Aber ist in dieser Zeit in den 90er Jahren, gerade was Medienöffentlichkeit angeht, da geht es ja auch um, weil du vorhin den Namen, die Stimme gesagt hast, da ging es ja auch darum, diese Geschichten zu erzählen, Ostgeschichten zu erzählen, diese Umbrüche zu begleiten. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, also Matthias Döpfner haben wir ja schon kurz erwähnt, als Vorstandschef des Springer-Konzerns, aber auch viele andere, ich sag mal eher in westdeutschen Großstädten verankerte Medienhäuser. Sind da genug Ostgeschichten erzählt worden? Haben wir, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da haben wir da genug getan? Ist da was verpasst worden, Volker, Silke? Was nehmt ihr mit aus der Zeit?
Also wenn ich mich an die Zeit von DS Kultur erinnere, da wurden so viele Projekte ins Leben gerufen, da war so viel Neugier, gegenseitige Neugier da, ja, um genau diese Geschichten erfahrbar zu machen. Also dieser Impuls der ersten Jahre, der war tatsächlich großartig. Ob sich das dann so in die Zukunft fortgeschrieben hat, da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen meine Zweifel. Aber diese Anfangsneugier, die war wirklich großartig und die hat in alle Bereiche reingeschaut, wo man nur reinschauen konnte. Auch die Kollegen haben ja auch alle die neuen Freiheiten genossen und waren neugierig auf jede Geschichte im Westen und alles. Also da wurde viel übereinander erzählt, aber irgendwann ist das ein Stück weit abgebrochen, denke ich mal, und im neuen Alltag. Ein neuer Alltag hat Einzug gehalten mit allen Schwierigkeiten, die wir jetzt im Nachhinein ja kennen.
Naja, man hat sich ja gelegentlich mal gefragt, warum gibt es eigentlich in Ostdeutschland keine überregionale Tageszeitung oder auch nur eine Wochenzeitung oder so, gut, dann irgendwann der Freitag, aber warum sitzen die nicht hier oder warum hat sich hier keine gründen können oder wollen oder halten können, sondern Welt, FAZ, Süddeutsche und so weiter, die sitzen alle woanders, im Zweifel im Westen oder in der Altbundesrepublik und haben von dort aus den Blick eben auch auf den Osten. Die haben natürlich ihre Landeskorrespondenten rausgeschickt und Reporter, aber das weiß ich schon auch noch, dass viele Leute meinten, naja, die kommen dann eher so ein bisschen her, die sind sicherlich neugierig oder so, aber haben eben auch nur eine begrenzte Zeit, das ist eine Dienstreise und die kommen dann her und gucken so ein bisschen wie ihnen zu. Und das mag hier und da übertrieben sein und einigen Reportagen und Kollegen nicht gerecht werden, aber das war schon auch dann eher das Gefühl, anders als vielleicht bei Fernsehen und Rundfunk, da konnte dann auch mehr gezeigt und erzählt und auch selbstverständlicher aufgearbeitet.
Da will ich nochmal...
Bis auf das neue Deutschland hatte kein ostdeutscher Verleger oder überhaupt Verlagshaus das Kapital sowas wirklich ins Leben suchen. Das hätte man ja machen können. Das neue Deutschland hat es ja wahrscheinlich auch probiert, wenn auch aus einer sehr beschränkten Perspektive, die weniger offen war, ne? weil mehr verteidigt werden musste. Aber das war das einzige wirklich,
was
die ostdeutsche Perspektive hatte.
Ja, kurioserweise waren die Zeitungen erfolgreich, die früher zur SED gehört haben, die dann übernommen worden sind von westdeutschen Medienhäusern und ihre Leserschaft einfach behalten haben über lange Zeit. Und auch die Abonnenten.
Ja, das kann man so sagen. Also die Sächsische Zeitung war ja in Dresden zum Beispiel im Bezirk Dresden das Parteiorgan. Also das ist
Leipziger Volkszeitung, Leipzig.
Also das sind auch heute noch relativ erfolgreiche Zeitungen. In Dresden gibt es noch eine zweite Zeitung, die Dresdner Neueste Nachrichten. Also das ist schon erstaunlich, da gebe ich dir völlig recht. Ja.
Also ich wollte auf der Schlusskurve dann doch nochmal Carsten Schneider kurz zitieren, den Ostbeauftragten der Bundesregierung. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, was so ein Ostbeauftragter eigentlich überhaupt soll oder kann oder muss, der jetzt in der ganzen Döpfner-Debatte nochmal gesagt hat, Medien haben die Aufgabe, ein realistisches Bild der Gesellschaft zu zeichnen. Dazu gehört die Perspektive der Ostdeutschen, Zitat Carsten Schneider, die auch mehr als 30 Jahre nach der Einheit immer noch zu wenig zum Tragen kommt. Gut, nehmen wir das jetzt mal mit, keine Ahnung, ob das so stimmt, was er da sagt, aber da schließt sich am Ende unseres Podcasts vielleicht die Frage tatsächlich, wie es eigentlich gerade auch in der Bundespolitik mit ostdeutschen Themen, mit ganz spezifischen ostdeutschen Dingen haben wir darüber gesprochen, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sozialen Schwierigkeiten, all das, was eben den Osten eben auch noch ausmacht, umgegangen werden soll. Was würdet ihr euch, ich nehme das mal so in die Runde, was würdet ihr euch bundespolitisch noch wünschen, zum Beispiel vom Ostbeauftragten oder von anderen Instanzen, Tom?
Ich nutze mal seine Pause. Ich höre euch allen dreien immer zu. Und ihr seid ja für mich die ostdeutsche Perspektive. Aber ich nehme jetzt auch in euch, wenn ich euch im Radio wahrnehme, Silke vielleicht noch am stärksten. Ja, ich nehme da jetzt auch nicht zwingend eine ostdeutsche Perspektive wahr. Also auch eure Perspektiven haben sich doch verändert. Ja, es gibt doch keinen Zwang mehr jetzt hier, die ostdeutsche Perspektive zu spielen.
Deswegen habe ich mich auch so schwer getan jetzt am Anfang, weil ich das ähnlich sehe wie Volker. Also man macht ja dann immer weiter die Trennung auf. Ne? Also man sollte ja.
Wir haben über den Titel des Podcasts gestritten, also muss ich dazu sagen. Also mein Vorschlag war, warum der Osten politisch anders bleibt. So, da hast du gesagt, Tom, nee, das passt nicht.
Ja, weil warum der anders bleibt, setzt ja immer irgendwo auch einen normalen Null voraus. Und das ist dann halt in der Sichtweise meiner Meinung nach immer auch der Westen. Ne? Deswegen, warum der Osten anders bleibt, fand ich nicht so gut. Also eher, was ist der Osten? Ne? Darüber haben wir jetzt sehr lange diskutiert. Und ich glaube, irgendwann sollte es eben gar keinen Ostbeauftragten mehr brauchen. Aber ich sag dir, noch sind wir nicht an dem Punkt. Also ich finde, er hat mit diesem Konzept wirklich einen Punkt gemacht, mit dem Konzept, mehr Ostdeutsche in Spitzenpositionen zu bringen. Genau.
Also, brauchen wir einen Ostbeauftragten auf Dauer? Silke?
Nein.
Ich glaube auch, wir hätten den jetzt schon nicht gebraucht. Und das sind jetzt schon seit geraumer Zeit dann eher so symbolische Geschichten, bei der die Politik dann auch sagen kann, naja gut, wir tun ja was, weil ihr seht ja, wir haben hier auch den Beauftragten, abgesehen davon, dass das Beauftragtenwesen ja ohnehin ausufert und unerträglich geworden ist aus meiner Sicht. Aber gut, den Ostbeauftragten gab es also jetzt schon sehr lange und den gibt es auch jetzt wieder. Und natürlich von einem originär Ostdeutschen besetzt und so. Ich würde Carsten Schneider, den ich auch noch aus früheren Tagen aus meiner Zeit im ARD-Hauptstadtstudio ganz gut kenne, weil er da auch schon Bundestagsabgeordneter war, der alles Lautere und Gute unterstellen. Aber ich glaube schon auch, und ich weiß es auch von einigen Mitarbeitern, die sitzen dann schon auch gelegentlich da und sagen, was machen wir jetzt? Also ich meine, jetzt müssen wir uns Programme überlegen, jetzt müssen wir uns Initiative überlegen, um quasi auch unsere Daseinsberechtigung nachzuweisen. Es ist nicht so, als gäbe es keine Probleme im Osten, aber sind die wirklich so spezifisch? Wie können wir ansetzen? Also sehr zugespitzt jetzt auch wieder, liebe Kollegen, das ist auch viel Selbstbeschäftigung. Und ich bin mir doch recht sicher, dass das so nicht mehr nötig ist. Und wir werden immer Regionen haben. Und wir haben jetzt die europäische Perspektive gar nicht geöffnet. Aber es wird vielleicht irgendwann keine Nationalstaaten mehr geben, aber es wird immer Regionen geben. Und es wird dann immer auch eine Identität geben, ein Zugehörigkeitsgefühl, auch ein Heimatgefühl. Ob das dann irgendwann mal Ostdeutsch heißt oder nur noch Vorpommern oder Sachsen oder Mitteldeutschland, wie auch immer. Das wird sicherlich irgendwie geben. Und das wird sich auch aus Erfahrungen aus der DDR-Zeit und der Nachwendezeit speisen. Aber ansonsten, glaube ich, braucht es diesen Beauftragten nicht mehr.
Da bin ich ganz bei dir, Silke. Ja. Denn der Ostbeauftragte ist tatsächlich eine übergestülpte Institution. Ich würde mir mehr Selbstbewusstsein im Osten wünschen. Warum darf es einen Markus Söder nur in Bayern geben? Warum gibt es keine Stimmen, die gleichermaßen für ihre Bundesländer in Ostdeutschland werben? Also als wäre das so ein Naturgesetz.
Die Ministerpräsidenten im Osten sind ja sehr selbstbewusst.
Die Bayern, die Hoheit über die Stammtische haben, aber das kann es ja auch anderswo geben. Und so, da gäbe es noch ein wenig Aufholbedarf und da würde ich zu ermutigen.
Also die Bundesländer, die ostdeutschen Bundesländer sollen es für sich klären. Und es soll nicht eine übergreifende ostdeutsche Perspektive auf Bundesebene geben.
Zumindest ihre Stimme erheben, deutlicher ihre Stimme erheben.
Da muss ich an Konstantin denken, der uns angerufen hat aus Quedlinburg und ein paar wichtige Anmerkungen hat zum Thema Ost-West und Ost-Identität.
Ich empfinde die Frage, tickt der Osten anders, mittlerweile als Beleidigung. Die Altmark ist anders als das Elbsandsteingebirge. Der Thüringer Wald ist anders als Vorpommern und Mecklenburg anders als die Wälder in Brandenburg. Das ist aber in Westdeutschland nicht anders. Ostwestfalen ist anders als das Rheinland. Oberschwaben ist anders als Dithmarschen. Und Franken und Oberbayern sind sich auch nicht immer grün. Insofern, ich finde es gut, dass wir regionale Besonderheiten haben. Und die lassen sich aber nicht auf eine Himmelsrichtung begrenzen. Die Himmelsrichtung ist da nicht das entscheidende Kriterium. Das entscheidende Kriterium ist, dass wir eine Gesellschaft sind, ein Staat, ein Land mit unterschiedlichen Regionen, die aber mehr als Ost und West sind, wesentlich kleingliedriger. Und das macht, finde ich, Deutschland so spannend.
Recht hat er.
Die Energie kann man stehen lassen,
ja heute
oder?
Gerne rein. Ja. Ich polter ja heute gerne rein. Er hat das schön gesagt, finde ich, ne? Schön illustriert. Ja. Aber trotzdem, das hätten wir ganz am Anfang spielen können, weil ich glaube, es gibt schon auch eine Ost-West-Identität und das haben wir auch so ein bisschen aufgearbeitet. Jenseits davon, dass es darunter natürlich viele verschiedene Identitäten gibt, aber die Grunddistanz bleibt natürlich bestehen. Ja, das sind andere lebensweltliche Erfahrungen gewesen und die tragen sich noch mindestens für eine ganze Generation mit.
Silke? Genau. Und das ist auch richtig so. Und ich will nur noch ganz kurz sagen, es gibt natürlich auch schon die Umorientierung im politischen, im wirtschaftlichen und so weiter. Also die norddeutschen Bundesländer zum Beispiel haben auf vielerlei Ebenen, das geht bei den Ministerpräsidenten los und hört bei den einzelnen Ministeriumsbereichen oder bei den Industrie- und Handelskammern noch lange nicht auf. Da gibt es alle möglichen Arbeitskreise der norddeutschen Länder zum Beispiel, weil man dann häufig sagt, naja, ne, oder der Küstenländer. Also das ist so eine Gemeinsamkeit, egal ob in Schleswig-Holstein oder MV oder Bremen oder so. Da gibt es Gemeinsamkeiten, die andere sind, als man die in dem Moment mit dem Nachbarland Brandenburg.
Oder Kohleförderung, oder Energiepolitik, Sachsen, Brandenburg.
Genau.
Das sowas betrifft gibt's ja längst beide Bundesländer.
So ist es, ja.
Ja, also wir werden das ganz sicher noch an anderer Stelle weiter besprechen und diskutieren und die Anrufer, die wir hier gehört haben und Anruferinnen haben eine wunderbare Nummer gewählt, die ich jetzt einfach nochmal sagen möchte, nämlich 0160 9130 7007. Das ist die Nummer, unter der Sie uns Sprachnachrichten schicken können, über Signal oder über WhatsApp mit Meinungen, Anmerkungen, Fragen, Ideen. Das ist Ihre Hotline für Sprachnachrichten an diesen Politik-Podcast. Also mir persönlich hat das jetzt hier sehr viel gebracht. Ich denke noch weiter nach diesem Podcast weiter. Podcast Nummer 314 aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio mit Silke Hasselmann, unserer Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Silke, ich danke dir sehr, dass du bei uns warst in dieser Runde. Außerdem Tom Funke, Korrespondent hier im Hauptstadtstudio. Dankeschön.
Danke dir.
Ja. Und Volker Findhammer, auch Korrespondent im Hauptstadtstudio, der einzige in unserer Runde mit einer klaren, ich sag mal, westdeutschen Sozialisation. Vielleicht kann man sich da auf diese Sprachregelung einigen.
Immer gerne.
Mein Name ist Wladimir Balzer, auch hier Korrespondent im Hauptstadtstudio für Kultur, Bildung und Forschung. Und wir haben noch was ganz Tolles vor. Wir sind nämlich am 16. Mai, Silke, wir sind bei dir ganz in der Nähe, aber das weißt du ja schon, nämlich in Greifswald. Und da sprechen unsere Kolleginnen und Kollegen über Deutschlands Gasversorgung der Zukunft in Greifswald an der Uni. Und am 6. Juni sind wir in Duisburg, dort an der Uni. Es gibt Tickets, natürlich sind die kostenlos, ist klar. Anmeldung einfach unter dlf.de/Veranstaltungen, dlf.de/Veranstaltungen. Da die wirklich heiße Empfehlung, vorbeizukommen und dort auch diesen Podcast live zu erleben. Und im nächsten Politik-Podcast geht es uns um die Wahl in der Türkei, die ja auch für Deutschland durchaus wichtig ist, also deutsch-türkische Perspektiven. Stefan Dietjen, Luise Sammann, Nalan Sipar sind im Gespräch. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, Anmerkungen, Meinungen, gerne als Signal- oder WhatsApp-Sprachnachricht unter der schon bekannten Nummer. Oder ihr schreibt uns unter politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und die Technik hatte hier der Kollege Ralf Seidler, die Redaktion Moritz Metz.